Es freut mich, dass wir unser Studium in Esra und Nehemia über den Wiederaufbau der Wüstenstädte fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Widerstand erleben. Wir erinnern uns, dass Nehemia, Esra gerufen wurden zu einem Werk, das zu vollenden notwendig war. Jerusalem lag zwar halb aufgebaut da, der Tempel war zu ihrer Zeit schon fertiggestellt, aber der Dienst nicht in Ordnung. Aber die Stadt und das Land Juda waren in einem nicht guten Zustand. Das heißt, die Mauern waren nicht gebaut. Man konnte dadurch keine Repräsentanz nach außen haben und keine Sicherheit. Und das Werk, das man hätte erfüllen sollen, kann man nicht erfüllen, wenn man zerbrochen ist. Man kann nicht etwas nach außen darstellen in einem zerbrochenen Zustand. Und ich hoffe, dass uns das klar wird, auch für die geistige Ebene, die wir studieren, dass man muss zunächst ganz sein, um nach außen etwas anstellen zu können. Nun, um Widerstand und Schwierigkeiten zu überwinden, muss man sie zunächst richtig einschätzen. Deshalb möchte ich zunächst klar machen, welches ist das Verhältnis zwischen Glauben und Vertrauen. Glauben und Vertrauen sind nicht identisch. Sie sind zwar sehr nah aneinander und man kann in manchen Fällen nicht unterscheiden, was das eine oder das andere ist. Dennoch ist etwas Glauben und Vertrauen unterschiedlich. Und ich möchte es so formulieren. Was ich überzeugt bin, dass ich bin. Also das heißt, wer ich überzeugt bin, dass ich bin. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Bestimmt, wem ich vertraue. Das heißt, bestimmt, ob ich mich automatisch an eine Quelle anschließe. Weil ich muss vertrauen. Vertrauen ist nicht eine Wahl. Ja? Die ist abhängig von dem, was ich überzeugt bin, wer ich bin. Bin ich ein Gott oder bin ich ein Geschöpf? Als Gott vertraue ich automatisch mir, dem Bösen, den Menschen und den Tieren. Bin ich ein Geschöpf Gottes, dann vertraue ich automatisch Gott. Das ist Vertrauen. So, wer ich überzeugt bin, dass ich bin, bestimmt auch, was ich für wahr halte und was nicht. Das heißt, was ich glaube oder nicht. So, eins ist Vertrauen und eins ist Glauben. Und ich muss wissen, wer ich bin, bevor ich eins oder das andere tue. Das heißt, die Identität bestimmt, was ich für wahr halte. Bin ich ein Gott, dann sind die Verheißungen Gottes nicht wahr. Das heißt, ich halte sie nicht für Wahrheit. Und die eigenen Vorstellungen sind Maßstab über das, was möglich ist und nicht. Ein kleines Beispiel. Gott verheißt uns, dass er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und er möchte uns in diesen Zustand bringen der Heiligkeit, das heißt der vollkommenen Freiheit, der vollkommenen Liebe, was eine Folge ist des vollkommenen Vertrauens auf ihn. Nun bin ich ein Gott. Dann weiß ich von meiner Perspektive aus, dass das nicht möglich ist. Und so sage ich, das geht nicht. Ich ignoriere dadurch die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gibt, dass er sein Volk völlig darstellen wird als ein Ganzes, nicht mehr zerbrochen. Wenn ich also in der falschen Identität bleibe, in der ich geboren bin, dann sind die Verheißungen Gottes für mich nicht relevant, weil sie können sich nur in dem Maß erfüllen, wie ich, der ich ja der Maßstab bin, nach eigenen Vorstellungen denke, dass es möglich ist. So als Beispiel zu sehen, was Vertrauen und was Glauben ist. Und bin ich natürlich ein Geschöpf Gottes, weiß ich, dass ich das Kind meines Vaters bin, dann sind die Worte meines Vaters natürlich für mich Wahrheit. Und was er verheißt, kann er auch tun. Dadurch ist sein Gesetz, Gottes Gesetz, der Maßstab für was möglich ist und nicht ich. Also werde ich in einer Demutshaltung eines Geschöpfes deutlich machen, ich weiß, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Als Petrus und die Jünger fragten Jesus, wer wird dann selig, als der reiche Jüngling sich von Christus entfernt hatte? Und dann sagte Jesus, was beim Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Die Seligkeit, die Erlösung ist sicherlich die größte Unmöglichkeit beim Menschen. Und dennoch verheißt sie Gott und dennoch ist sie möglich. So nehme ich die Verheißungen Gottes als wahr an und habe ich das Gesetz Gottes als Maßstab, dann weiß ich, was möglich ist und was nicht, was wahr ist und was nicht. So, das als ganz wichtiger Grundsatzaspekt für das, was wir studieren werden, auch weiterhin und das in unserem Verstand der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen Klarheit bekommt. Weil wir werden sehen, man kann Schwierigkeiten nicht überwinden, es sei denn, man glaubt und man vertraut. So, schauen wir uns zunächst das Gesetz Gottes an, auf das alles gegründet ist. Wir wissen, Gott ist die Ursache, ist die Quelle aller Dinge. Es gibt nichts in diesem Universum, das eigene Kraft hat, außer Gott. Und er gibt aktiv die Kraft als Wirkung, die Liebe, die Energie, die Mittel, die Zeit. Er setzt sie zur Verfügung, den Geschöpfen, die er gemacht hat, dass sie nach seinem Gesetz funktionieren. Das heißt, nichts kann aus sich selbst existieren. Wir haben ja keine eigene Kraft. Aber gleichzeitig wurde auch nichts für sich selbst gemacht. Also muss alles nach dem Grundgesetz die aktive Kraft Gottes aufnehmen, aber nicht für sich behalten und auch nicht für sich nutzen, sondern weitergeben. Damit würde dann eine Frucht entstehen, die dann am Ende zu Gott zurückkommt. Jetzt müssen wir uns klar machen, wenn das so aufgebaut ist, das Universum, und Gott aktiv seine ganze Kraft, seine ganzen Mittel zur Verfügung stellt, dann steuert Gott jede Wirkung, die es in diesem Universum gibt. Das müssen wir verstehen. Das heißt, wir müssen unseren Verstand jetzt nutzen, um zu verstehen, dass jede Wirkung unter seiner Kontrolle ist, weil er kann sie, wenn sie jetzt nicht in seinem Sinne benutzt ist, entziehen. Und damit kann derjenige, der die Kraft aufnimmt, sie nicht ausüben, weil sie verschwindet. Sie ist nicht da. Das heißt, alle Effekte, alle Wirkungen sind unter Gottes Führung und unter Gottes Kontrolle. Damit kommen wir zu einer Schlussfolgerung. Widerstand und Schwierigkeiten dienen zum Besten. Das heißt, sie können nur passieren, wenn Gott seine Kraft zur Verfügung stellt und genehmigt, dass sie zum Falschen eingesetzt wird. Als Luzifer Gott sein werden wollte, das heißt Gott sein wollte, konnte er ja nicht aus sich selbst existieren. Und Gott hätte in dem Moment, wo Luzifer seine Kraft zu etwas Falschem benutzt, dem Luzifer entziehen können und Luzifer wäre nicht mehr funktionsfähig und wäre nicht mehr existent. Aber es war nicht in Gottes Absicht, dass irgendetwas, was in seinem Universum falsch läuft, einfach so verschwindet. Und da der Prozess, bis Luzifer dann endgültig in seinem Irrtum versunken war und die ein Drittel der Engel verführt hatte, erlaubt es ihnen Gott, dass sie seine Kraft zum Bösen nutzen. Er setzt in Garten Eden einen Baum. Er bringt eine Grenze. Luzifer kann Adam und Eva nicht direkt angreifen. Er kann sie nicht verführen, außer über dieses eine Türchen, das entsprechend war. So, Gott setzt also die Grenze fest, wie viel jeder Böse sozusagen von seinem Werk, von seiner Kraft nutzen kann, um Böses zu tun. Und Luzifer konnte erscheinen, er konnte sich als Schlange verkleiden und er konnte erscheinen auf dem Baum und mit der Eva sprechen. Und er hat nichts anderes genutzt als Gottes Kraft, weil aus eigener Kraft kann er nichts tun. Aber Eva war sicher, hätte sie auf Gott vertraut. Aber sie lässt sich verführen und so haben wir das Schlamassel hier. Und ich hoffe, wir verstehen, Schwierigkeiten und Widerstand und Probleme sind da, um Dinge zum Besten zu führen. Gott hätte nicht erlaubt, dem Luzifer noch weiter zu existieren, wenn es nicht für das Beste des Universums ist. Nicht für ihn das Beste. Für ihn, wenn man denken könnte, er würde für sich irgendetwas tun, dann wäre es besser gewesen, dass Luzifer und alles Böse gar nicht existiert. Aber da er ja selbstlos ist und alles um seines Universums willen tut und um der Geschöpfe willen, lässt er das Böse existieren. Das heißt, er erlaubt ihm seine Kraft zu nutzen, um das Böse zu tun. Aber es ist unter seiner Kontrolle. Es passiert nur in dem Maße, in dem er es zum Besten dienen kann. So, schauen wir uns jetzt das Ganze an. Wir alle sind geboren mit der Lüge und es gibt auch noch eine Wahrheit und das ist sie, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Wir denken, wir sind Gott. Die Ursache für eine Wirkung ist entweder die Lüge oder die Wahrheit. Ja, wer ich bin, ist Ursache für alles, was ich tue. Und die Wirkung für alles, was ich tue, muss aber von Gott kommen. Als Widerstand, als Schwierigkeiten, als Konsequenzen. Und die Konsequenzen können gut sein. Deshalb habe ich sie hier bei der Wahrheit, dass ich ein Geschöpf bin, auch hingeschrieben. Weil es gibt auch gute Konsequenzen als Wirkung. Auf den Gehorsam gibt es gute Konsequenzen. Es gibt zwar Schwierigkeiten, auch für jemanden, der in der Wahrheit lebt, aber er kann diese Schwierigkeiten alle gut überstehen. So, schauen wir uns an, was ist der Zweck? Weil Gott macht nichts, ohne dass er einen Zweck baut. Der Zweck für den Widerstand, die Konsequenzen, ist denjenigen, die den Widerstand erleben, die Augen zu öffnen über den Gesetzesbruch und damit sie den Glauben lernen. Das ist der Zweck des Menschen, der in Lüge lebt. Und der Zweck des Widerstands, der Schwierigkeiten für jemanden, der in der Wahrheit lebt, ist, den Glauben zu festigen und den Glauben zu prüfen. So, das ist der Zweck, weshalb Gott Widerstand, Schwierigkeiten, Konsequenzen zulässt, sowohl für den, der nicht in der Wahrheit ist, als auch für den, der in der Wahrheit ist. So, wir haben jetzt die Beispiele. Den Mose. Ich fange mit Mose an, nicht mit Nehemia und Esra, wir kommen noch dahin. Der Mose wird berufen zu einem großen Werk und er folgt dem Ruf Gottes. Aber unterwegs in Richtung Ägypten begegnet ihm der Engel des Herrn mit einem Schwert in der Hand. Warum? Weil Mose seinen Sohn nicht beschnitten hatte. Warum hat Mose seinen Sohn nicht beschnitten? Weil er auf seine Frau gehört hat und dem Kind das nicht zugefügt hat, den Schmerz. Und so macht Zipporah jetzt das, um alles zu retten, wieder gut. So, warum erscheint ihm Gott auf dem Weg, obwohl er ja schon mit Gott geht? Um den Gesetzesbruch, das Misstrauen auf Gott zu offenbaren. Man kann nicht mit halben Sachen an die Arbeit Gottes gehen, auch wenn man den Ruf angenommen hat. Und Gott ruft uns, so unvollkommen wie wir sind, aber er muss uns auf dem Weg zur Erfüllung unserer Aufgabe, unseren Gesetzesbruch offenbaren. Er muss uns unseren kleinen Glauben offenbaren, damit wir ihn lernen. Und wenn wir das einmal verstehen, dass Widerstand und Schwierigkeiten immer durch Gottes Hand geführt zum Besten dienen, dann sind Schwierigkeiten, Widerstand und Konsequenzen nicht etwas, wogegen wir uns sträuben, sondern wir schauen nur, was müssen wir in Ordnung bringen, damit der Widerstand, die Schwierigkeit, die Konsequenz, die Negative aufhört. So, die Jünger sind mit Jesus auf dem Boot. Jesus schläft und der Sturm kommt. Warum kommt der Sturm? Von wem kommt der Sturm? Er kommt als Wirkung von Gott, weil er steuert ja alle Kräfte der Natur. Auch wenn Satan es gewesen wäre, der den Sturm gemacht hätte, hätte er es nicht machen können ohne Gottes Einwilligung. Und wenn Gott es einwilligt, dann ist es zu einem guten Zweck. Dann dient es zum Besten. So, die Jünger fangen an zu paddeln, sie fangen an, alles zu tun, was möglich ist. Sie widersetzen sich der Wirkung und ihr Heiland schläft. Und er rügt sie und sagt, ihr habt so wenig Glauben. So, warum ist das Ganze passiert? Damit sie ihr Innerstes erkennen, auf wen sie vertrauen. Und da sie auf ihre eigene Kraft vertrauen, kämpfen sie mit der Unmöglichkeit. Und glaube nicht, dass Gott gegenwärtig ist und alles kontrolliert. So, das müssen wir uns als Beispiel im Kopf behalten, weil wenn wir jetzt zu Zerubabel gehen, in die Geschichte, er geht nach Jerusalem als Erster zusammen mit Josua. Und sie kommen in Schwierigkeiten. Warum kommen sie in Schwierigkeiten? Ja, man könnte sagen, nun, es gibt Feinde rumrum und die sind eifersüchtig. Klar, die Ursache mag das Negative im Feind sein. Aber auch wenn dann Gott es zulässt, dann prüft es ja nur, wie fest ich im Glauben bin. Aber wenn wir uns die Geschichte genau betrachten, ist Widerstand und Schwierigkeiten nicht da nur, damit Gott den Bösen erlaubt, das Böse zu tun, sondern er erlaubt es ihnen nur, um in seinem Volk Dinge zu entdecken, die es sonst nicht sehen würde. Deshalb kommt zur Zeit Zerubabels, die zwei Propheten kommen auf und der Haggai, der spricht ganz deutlich und sagt, schaut, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holet Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und will meine Ehre erzeigen, spricht der Herr. Denn ihr wartet wohl auf viel und sie, es wird wenig. Und ob ich es schon heimbringt, so zerstäube ich's doch. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Darum, dass mein Haus so wüst steht und ein jeglicher eilet auf sein Haus. Sowieso ist es den Feinden gelungen, das Dekret des Artaxerzes zu erwirken, dass er den Bau des Tempels stoppt. Wieso haben sie es geschafft? Weil als sie anfingen, ging es gut. Und jetzt kommen die Widerstände. Und anstelle, dass sie glauben lernen, anstelle, dass sie lernen, sich selbst zu vergessen und Gott zu vertrauen, misstrauen sie Gott. Und Gott erlaubt, dass dieses Dekret kommt und sie gehen nicht weiter aufgrund des ersten Dekrets und man hört auch nicht, dass sie sich irgendwie widersetzen oder dem König zurückschreiben und sagen, na ja, aber wie steht es mit dem Dekret deines Vorfahren? Weißt du nicht, dass die Meder und Perser, wenn sie Gesetze geben, sie nicht mehr zurücknehmen können, was auch immer? Sie hätten ja irgendetwas unternehmen können. Aber sie tun es nicht. Warum? Weil das eigene Interesse größer war wie das Interesse Gottes. Und so musste Gott Maßnahmen ergreifen. Sie waren arm. Es gelang ihnen nichts. Da war nicht nur Widerstand von den Äußeren, da waren göttliche Konsequenzen, dass nichts vorwärts geht, solange das Haus Gottes nicht gebaut ist. Das heißt, sie haben nicht verstanden, worum es geht. Und so musste Gott ihnen zum Zweck des Augensöffnens, dass sie ihren Misstrauen auf Gott erkennen, den Bruch des Gesetzes erkennen und ihm lernen zu vertrauen und auch an ihn glauben, dass wenn sie zuerst das tun, was Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Dann ist alles andere klar. Aber sie haben den Grundsatz nicht verstanden, was zuerst kommt und was danach kommt. Und so haben sie sich um sich selbst gedreht. Und Gott musste zulassen, dass ein König ein Dekret gibt oder den Bau stoppt. So, deshalb, wenn wir Widerstand haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann müssen wir als allererstes uns selbst prüfen, ob es nicht an uns liegt. Das ist entscheidend. Wenn ich den Propheten Zacharia nehme, der Zacharia beginnt, er war ja der, der auch geholfen hat und auftrat, damit der Tempel endlich gebaut wird. Auch er kommt und sagt in Vers 3, Zacharia 1, und spricht zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, kehret euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Seid nicht wie eure Väter, welche die vorigen Propheten predigten und sprachen, so spricht der Herr Zebaoth, kehret euch von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten, leben sie auch noch? Ist es aber nicht also, dass meine Worte und meine Rechte, die ich durch meine Knechte, die Propheten gebot, haben eure Väter getroffen? Das heißt die Konsequenz. Dass sie sich haben müssen kehren und sagen, gleich wie der Herr Zebaoth vorhatte, uns zu tun, nachdem wir gingen und taten, also hat er es auch getan. So, wenn immer wir Schwierigkeiten haben, müssen wir uns selbst zuerst untersuchen. Ohne das geht's nicht. Bin ich es, bin ich richtig oder bin ich nicht richtig? Esra und Nehemia, sie kommen und sie haben Schwierigkeiten. Und wo finden sie den Grund der Schwierigkeiten? Und wir werden in der nächsten Betrachtung sehen, dass es Gründe gab, die weggetan werden mussten, damit das Werk vorwärts gehen kann. Und es lag an ihren eigenen Herzen, nicht an Sanballat oder Tobias oder wie die Feinde hießen. Es lag an ihnen selbst. So, Gott hat den David, wir haben unendlich viele Geschichten, die zeigen immer denselben Grundsatz. Nun, ist jemand in der Wahrheit, so wie Henoch, dann macht ihn jeder Widerstand und er hatte Schwierigkeiten, wir haben es gelesen in Judas letztes Mal, er hatte Schwierigkeiten, er hatte Widerstand, aber er war Gott treu. Es hat seinen Glauben gefestigt und hat seinen Glauben geprüft. Hiob hatte Widerstand, hatte Schwierigkeiten und Gott hat seinen Glauben geprüft. Er stand fest und hat die Konsequenz der Belohnung dann bekommen. Elia wurde geprüft, er fiel, bis er das Ding hier weg hatte und stand auf. Und als er dann in der völligen Wahrheit war, konnte ihn Gott zum Himmel nehmen. Christus in Hebräer 2, Vers 10, eines der bedeutendsten Sätze über unseren Heiland. Denn es ziemte dem, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführet, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. So Christus wurde vollkommen durch Leiden. Hat er hier gefehlt? Nein. Aber ohne Schwierigkeiten, ohne Widerstand, wie hätte er bewiesen, dass er das getötet hat und das lebte? Und dann kommen wir zu den 144.000. Sie sind es, mit denen sich die Verheißung Gottes an Abraham erfüllen wird. Sie sind es, die das Haus Gottes tatsächlich zu Ende bauen. Weil es geht um das geistige Haus, dass der Mensch versöhnt wird mit Gott, dass er in der Wahrheit lebt, in der Wahrheit über sich selbst und das Ganze weiß. So, wir fassen zusammen alle Schwierigkeiten, die wir haben. Jeder Widerstand, der auf uns zukommt, soll uns die Augen öffnen über uns selbst. Als allererstes prüfen wir uns und verändern uns. Als es meiner Praxis nicht gut ging, habe ich geguckt, liegt es an mir. Ich habe alle Dinge, die ich dachte, nicht in Ordnung sind, wo ich irgendwo vielleicht nicht den geraden Weg ging, habe ich gesagt, denn das muss ich alles in Ordnung bringen. Man kann nicht Gottes Führung erwarten, dass man ein Lückenfüller wird, das heißt, dass man die wüste Städte aufbaut, die es heute gibt in dieser Welt. Wir haben es gesehen, bevor nicht die Gemeinde, bevor nicht derjenige, der zum Aufbau gerufen ist, sich verändert hat. Dann kann Gott helfen und die Schwierigkeiten werden zum Segen. Sie sind so oder so zum Segen. Aber wenn ich nicht mich verändere, wenn ich nicht weiß, ich muss an mir zunächst arbeiten, um alles auszuschließen, was im Wege ist, dann kann ich ja nicht zum nächsten Punkt gehen. So, Gott offenbart in allen Schwierigkeiten zuallererstens den Gesetzesbruch. Vertraue ich nicht? Warum tue ich, was ich tue? Bin ich irgendwo nicht geradlinig? Gibt es Dinge, die ich irgendwo Halbwahrheiten mache? Gibt es Sachen, die man steuerlich nicht erklärt? Oder wie sind die Dinge? Wenn man mit solchen Sachen spielt, dann kann man nicht gerade mit Gott gehen. Dann kann Gott nicht uns zu dem machen, was er will, dass wir die wüste Städte bauen. Es muss gerade sein. Wir müssen auf Gott vertrauen und mit ihm gehen. Und jede Schwierigkeit, die kommt, muss uns zunächst zur Herzensprüfung führen. Und wenn wir dort alles geprüft haben, dann wissen wir, es geht um Glauben lernen. Und dann wissen wir, es geht um Glauben festigen und am Ende geht es ums Glauben prüfen. Ich möchte an dieser Stelle hier beenden, weil die nächste Betrachtung, wo es um den Geist des Gesetzes geht, werden wir weitergehen und diesen Gedanken vertiefen und um ihn zu verstehen, weil es ist entscheidend, wenn wir heute Die Wüstenstätten, die wir wissen, dieses Jahr sind in der Familie, in der Gemeinde, in den Lehren. Wenn wir das in unserem Umfeld wieder aufbauen sollen, dann muss etwas Wesentliches in unserem Leben sich verändern. Amen.